mein Erlöser lebt, das stimmt. Kein Freitag ohne Ostern macht keinen Sinn. Dann ist Jesus nur gestorben. Es ist wichtig, dass er auch noch auferstanden ist. Und das ist das, was wir miteinander wirklich zusammenheben wollen heute. Und ich lese euch den Text nochmal vor, den wir schon mal gelesen haben, weil der Text greift etwas auf, wo der Simi Speck am Sonntag schon angetönt hat, nämlich die Frage der Zeugen, der Augenzeugen von dem ganzen Ereignis rund ums Kreuz, den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Ich lese es euch nochmal vor. Der Paulus schrieb da an die Gemeinde in Korinth: Ich habe euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes. Und das ist schon wesentlich. Was nennt er jetzt als Erstes? Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist da, wo wir heute dran denken. Wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt war und wurde begraben. Und zum Glück hört es da nicht auf, sondern es geht weiter. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Das ist vielleicht etwa so viele Leute, wie wir da innen sind jetzt, oder? Haben alle miteinander, jetzt müssen wir die Schwestern auch noch mit ihnen rechnen, ist klar. Also da haben viele Leute Jesus gesehen, aber die meisten, Brüder auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus, das war der Brütsch von Jesus, und schließlich allen Aposteln. Und wir sehen da, dass der Text mit der Frage von der Zuverlässigkeit von diesen Augenzeugen ringt und darüber redet. Und ich möchte dann am Sonntag, 8. April, im ersten Gottesdienst uns noch ein bisschen mit reinnehmen in das, was der Simi angetönt hat, oder? Wie zuverlässig sind die Augenzeugen? Das ist für uns wichtig. Weil, liebe Freunde, wenn das, was die Augenzeugen uns sagen, Quatsch ist, dann können wir jetzt ganz so gut in den Ausgang gehen miteinander. Dann macht das überhaupt keinen Sinn, was wir jetzt da machen. Wirklich nicht. Können wir aufhören. Aber wenn das, was sie sagen, stimmt, hey, dann ändert das den Verlauf der ganzen Welt und von deinem und meinem Leben. Und dann ist das der beste Ort zum Sein. Und wir möchten also am Sonntag, 8. April, uns die Frage der Zuverlässigkeit der Zeugen stellen. Der zweite Gottesdienst ist der Kivo-Abschlussgottesdienst steht. Und da lade ich euch auch alle herzlich ein. Das wird ein super Gottesdienst. Ich werde einfach nur im ersten predigen und werde mich dem Thema widmen. Und das ist vielleicht für dich auch besonders wichtig, wenn du selber noch ringst mit, stimmt denn da mit dem Glauben? Stimmt denn da mit diesen Ostern? Oder wenn du Freunde hast, die dich auch immer wieder fragen in diesem Bereich, dann komm doch dort auch in die erste Predigt. Das ist eine kleine Werbung für den ersten Gottesdienst am 8. April. Das wird interessant. Heute wenden wir uns aber nicht dem Thema zu, sondern wir wenden uns dem zu, was da als Erstes und Grundlegendes gesagt wird. Im Vers 3 haben wir es schon gelesen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes: Christus ist für unsere Sünden gestorben. Der Paulus schrieb das etwa 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und er schrieb das zu Leuten, die zum Teil gar nicht gelebt haben, zur Zeit, wo Jesus gestorben und auferstanden ist. Er schrieb das in Korinth, einer Gemeinde, die weit weg ist von Palästina. Und wir sehen da, dass der Paulus zutiefst überzeugt ist, die Wirkung vom Kreuz ist nicht zeitlich begrenzt. Sie wirkt 20 Jahre später auch noch. Man hätte nicht müssen physisch dort sein. Also die Wirkung vom Kreuz wirkt in die Zukunft bis heute. Und das bleibt für uns heute auch wahr. Christus ist nicht nur für die Sünden gestorben von denen, die dort waren, für diese Korinther 20 Jahre später, sondern auch für deine und meine Sünden. Das Kreuz ist zeitlich unabhängig in der Wirkung, in die Zukunft hinein. Aber, und das ist jetzt spannend, auch zurück in die Vergangenheit. Wir haben ja, bevor Jesus gelebt hat, einen Haufen Menschen, die geopfert haben im alten Israel. Die Juden haben geopfert, haben um Vergebung gesucht. Und die haben das auch gemacht, eigentlich grundlegend auf etwas, das dann noch kommen soll, aus ihrer Sicht. Ein Ereignis, das gar noch nicht stattgefunden hat. Aber sie haben reale Vergebung erlebt. Und wir haben im Alten Testament darum wunderbare, echt bewegende Berichte von dem, was passiert mit einem Menschen, wenn er bei Gott um Vergebung sucht. Und die Freude, die ins Leben hineinkommen kann, wenn jemand Vergebung bekommt. Und darum wollen wir miteinander einen alttestamentlichen Text anschauen, heute Psalm 32. Du denkst, wie kann man an Ostern oder an Karfreitag einen Psalm nehmen? Kann man sehr wohl. Die haben echte Vergebung erlebt. Und ich lade euch ein, das mit mir einmal zu lesen. Ihr habt es auf dem Zettel. Jetzt, wer braucht noch einen Zettel? Hat so Leute, die einen Zettel brauchen, weil wir arbeiten heute fest mit dem. Hebt doch eure Hand auf, wenn ihr noch einen braucht. dann kommt sicher jemand vorbei und gibt euch einen. Und wir schauen jetzt mal den Psalm an miteinander heute, an Karfreitag. Super, hat es noch jemand? Macht es deutlich? Gut. Psalm 32, ein Lied von David zum Nachdenken. Und ihr braucht auch. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ist gut. Und ihr werdet dann sehen, es wird wirklich uns ins Nachdenken bringen. Glücklich sind alle, ich lese den ganzen Psalm. Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich meine Sünde, dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Heute würden wir vielleicht andere Bilder wählen, oder? Ein Auto, das nicht recht tut oder irgend so. Also, sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch den Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Wir sehen in dem Psalm wunderbare Worte, nämlich, dass im Leben von einem Menschen, der Fehler gemacht hat, der grosse Fehler gemacht hat, wo die Bibel nennt das gesündigt hat. Und mit Sündigen meinen wir nicht ein Stück Sachertorte oder eine Schwarzwälder-Torte essen oder etwas Schönes kaufen, so also, wie es in der Werbung wäre oder irgendein neues Gadget posten. Nein, das erkläre ich dir noch, was die Bibel meint mit dem. Wirklich, wirklich grosses Fehlverhalten da ist. Also im Leben von einem Menschen, der Fehler gemacht hat, ist es möglich, dass wieder neue Freude reinkommt. Das ist auch, was der Psalm beschreibt. Und es wird sehr schnell von Freude geredet. Wir haben ganz am Anfang in den ersten beiden Versen schon heisst es, glücklich sind alle, glücklich ist der Mensch, dem die Schuld vergeben ist, oder? Und im letzten Vers wird es richtig dick aufgestrichen. Freut euch an ihm und jubelt was? Was steht da? Jubelt ein bisschen. Oder? Laut! Ihr, die ihr den Willen des Herrn tut, singt sogar vor Freude, ihr, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Und versteht, da wird nicht irgendwie, da werden wirkliche Gefühle beschrieben, da wird nicht irgendein so ein streng religiöses, ich sollte mich jetzt freuen und mich bemühen darum, Art von Freude beschrieben, sondern da passiert es, wow, mir ist vergeben und dann freue ich mich. Und nicht nur ich freue mich, ich juble. Und ich juble nicht nur, ich juble laut. Oder wenn wir Schweizer gehen wandern, im Alpstein oder in den Bergen, was machen wir? Dann juchzen wir, oder? Oder wie tönt das? So. Das ist noch ein bisschen schwach. Aber es geht in die Richtung. Versteht ihr? Da platzt zu sein raus, oder? Wir haben mehrere so Stellen im Alten Testament, wo von der Freude redet, wenn Gott kommt. Und da ist nicht nur die Stimme, sondern es heisst zum Teil, wir springen vor Freude, wir gumpen. Oder? Und ich habe eine Tochter, ich sage euch, die geht jeden Morgen gerne in Kinski. Also, man geniesst es, solange es der Fall ist. Aber versteht ihr, die hüpft jeden Morgen in Kinski. Ich habe es nicht vorenthalten. Ich habe es mal gefilmt und ich zeige euch einen kurzen. Yeah, ich habe einen Kinski! Oder? Kannst du es noch mal laufen lassen? Lass es mal laufen, komm. Das ist meine Tochter. Ich darf in Kitz gehen. Ich freue mich so. Versteht ihr? Und das ist genau die Art von Freude. Da kannst du nicht mehr, da kannst du nicht mehr stehen bleiben. Oder? Das ist nicht, ich sollte, ich müsste mich freuen. Das ist wow. Oder? Und dann, wenn ich sie abhole, dann fragt sie, was gibt es denn zum Mittag? Ja, es gibt Bulli. Dann gehen wir heim. Das ist unglaublich. Das ist die Art von Freude. Oder? Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Willst du diese Art von Freude wieder erleben? Das ist eine Emotion. Willst du es spüren? Dann komm mit mir in den Psalm hinein. Weil der Psalm, der beschreibt natürlich nicht einfach eine Freude eben an einem Stück Sachertorte oder am neuesten iPhone, das du vielleicht gekauft hast, sondern beschreibt die Freude, die in ein Leben hineinkommt, nachdem dass die Sicht da ist, ich habe mich falsch verhalten. Es ist eine Freude, die hineinkommt, wenn uns vergeben ist. Und in der ersten Vers wird sehr umfassend das Problem vom Mensch beschrieben. Es werden 3 Wörter gebraucht. Wenn ihr jetzt den Zettel nochmal vornehmt, ist euch da vielleicht aufgefallen. Das heisst da, glücklich sind alle, die ihr Unrecht vergeben, also da wird das Wort Unrecht gebraucht, und ihre Schuld, das ist das zweite Wort, zugedeckt hat. Denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihr Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, den der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Und da werden 3 verschiedene Wörter gebraucht. Ich habe sie da aufgeführt. Und da geht es eben nicht um eine Schwarzwälder-Torte, da geht es um viel, viel mehr. Da wird umfassend beschrieben, was der Zustand von uns als Menschen ist. Wir leben manchmal im Unrecht. Und Unrecht heisst da, alles, was ich tue, und das sieht von außen vielleicht ganz okay aus, aber es wird alles, was ich tue, aus einer rebellischen Grundhaltung Gott gegenüber aus. Also, das sind Taten gemeint, die motiviert sind von einer rebellischen Grundhaltung Gott gegenüber. Das ist Unrecht. Dann wird das Wort Schuld gebraucht, das ist der rechtliche Zustand, in dem wir versetzt werden durch unsere Sünde. Und Sünde wird auch gebraucht, das ist das häufigste Wort, das gebraucht wird eigentlich für umfassende Zielverfehlung im Leben. Gott hat uns geschaffen mit bestimmten Zielen, um so zu leben, wie er es gedacht hat, wo ihn ehrt und wo für uns am besten ist. Und wenn wir das Ziel verfehlen, wenn wir Sachen machen, die nicht dem Ziel dienen, dann tun wir sündigen. Das ist so ganz grob, was da gemeint ist. Und was wir da sehen, ist, dass der Psalmist sagt, schau, lieber Mensch, du bist total befallen von diesem Problem. Vom Problem vom Bösen. Und es ist nicht einfach so, dass das an dir passiert, sondern du beteiligst dich. Du bist schuldig. Du tust Unrecht. Und ich finde das ziemlich ein Hammer, gerade so in diesen Psalm einsteigen. Weil ganz ehrlich, wenn ich die letzten paar Wochen anschaue, ich habe manchmal Sachen gemacht, weil ich schlicht und einfach etwas anders tun wollte, wie das, was Gott von mir will. Ich habe Unrecht da. Ich könnte mich da überall könnte ich ein Häkchen machen. Und das ist relativ dramatisch, finde ich, die Beurteilung vom Grundzustand des Menschen. Wir sind betroffen von dem. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Wie handelt Gott? Und ich habe das Gefühl, wir können dem umfassenden Negativurteil fast nicht in die Augen schauen, wenn wir nicht die anderen Wörter auch anschauen, die gerade nebendran kommen. Und jetzt gehen wir nochmal in den Text. Das tut mir so wohl, dass nicht sehr lang beschrieben wird, was mir alles falsch macht, sondern es wird immer gerade bei jedem von diesen Wörtern gesagt, was Gott denn macht. Oder? Glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht, peng, was ist das nächste Wort? Vergeben. Und ihre Schuld, was? Und jetzt kommt gerade das nächste Wort, unmittelbar. Zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden, tak, nicht anrechnet. Und ich finde das unglaublich wohltuend. Was wir da sehen, ist schon fast egal, was wir Gott damit konfrontieren, er hat immer eine Lösung parat. Hast du Unrecht da? Zack, ich kann dir vergeben. Hast du Schuld auf dich geladen? Kein Problem, ich kann es zudecken. Hast du gesündigt? Wo ist das Problem? Ich kann dafür sorgen, dass dir nicht angerechnet wird. Es ist fast wie in einem... Mir ist das Bild vom Boxkampf in den Sinn gekommen, aber ich weiß nicht, ob das passt, aber es ist so fast egal, zu was für einem Schlag wir rausholen, Gott hat immer eine liebevolle Reaktionsmöglichkeit. Das ist egal, was für einen Fehler du machst, Gott hat immer eine passende Lösung. Und ich meine wirklich, egal. Also komplett du und ich betroffen sind vom Bösen. So komplett und vollständig ist auch Gottes Lösung. Es sind auch drei Wörter. Vollkommen ist die Lösung von Gott. Egal, was du für einen Fehler machst, hat Gott immer eine passende Lösung. Ich werde den Tag nie vergessen, wo eine Frau zu mir kommt, in ihren 50er, und mir sagt, weißt du, Paul, als ich eine junge Frau war, habe ich abgetrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mir das vergibt. Ich habe Blut an den Händen. Ich bin verloren. Egal, was für einen Fehler du machst, Gott hat immer eine passende Lösung. Immer. Ich habe mit tiefem Trost ihre meine Vergebung von Gott können zusagen. Das ist keine Frage. So komplett, wie unsere Betroffenheit ist von der Sünde und Schuld, so vollständig und reaktionsfähig und reaktionsschnell ist Gottes Lösung. Ich habe einen Freund, einen Pastor aus dem süddeutschen Raum, der Reisen gemacht hat nach Russland. Und in Russland ist er einem Soldat begegnet. Ich bringe jetzt ein bisschen die krassen Sachen. Einem Soldat begegnet, der in der Exekution involviert war von Afghanen. Damals im Afghanistan-Krieg. Im Vorvorletzten oder so. Wo die Russen dort waren. Und er hat Botschaft vom Evangelium gehört und er ist zu meinem Kollegen und hat gesagt, es ist, schau, Gott kann allen anderen vergeben, aber mir nicht. Ich habe den Befehl gefolgt und habe Leute verschossen. Für mich gibt es keine Vergebung. Gott mag eine Lösung haben für alle anderen, aber für mich nicht. Doch, egal was für einen Fehler du machst, Gott hat immer eine passende Lösung. Und ich möchte ganz bewusst auch diese Stelle hier anstellen, heute Morgen. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch, was? Schneeweiß werden? Ist das möglich? Ja! Wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden? Ist das möglich? Ja, das ist keine Frage. Egal, was du für einen Fehler machst, Gott hat immer passende Lösung. Lies Psalm 32. Und wir sehen in der Bibel, dass da, was Jesus gemacht hat, am Kreuz von Golgatha, Akkafritik, Theologen nennen das das vollkommene Werk. Oder man könnte auch sagen, er hat einen totalen Job gemacht, einen fertigen Job. Er hat alles erledigt am Kreuz. Und es gibt diverse Bibelstellen, die uns das beschreiben, wo es einfach heisst, schau, da, was Jesus gemacht hat, das ist genug. Es braucht nicht mehr. Ich bringe eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der hohe Priester dagegen muss jedes Jahr, das ist jetzt noch im Judentum, aufs Neue ins Heiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Wie oft hatte Christus dann seit Beginn der Welt schon leiden müssen? Aber er ist jetzt am Ende der Zeit, und das dauert noch ein Jahr, das End, am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Jesus hat einen kompletten Job gemacht am Kreuz. Es braucht nicht mehr wie Jesus. Und da, was Jesus gemacht hat am Kreuz, das langt für dich und für mich. Ob du jetzt Blut an den Händen hast oder nicht, es langt. Egal, was du für einen Fehler machst, Gott hat immer eine passende Lösung. Und jetzt ist die Frage, wir haben den Zustand vom Mensch und wir haben, dass Gott immer eine Lösung parat hat. Wie kommt jetzt die Freude rein? Das ist unser Thema. Unser Thema ist die Freude. Und jetzt gehen wir nochmal in den Text rein miteinander. Und wir lesen den nochmal. Miteinander. Weil jetzt wird gut erklärt, weil du bist vielleicht schon um Vergebung bitten und die Freude ist nicht gekommen. Und es gibt verschiedene Gründe, aber einer wird da ihnen erklärt. Und den schauen wir jetzt an. Also, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Da ist mal alles im grünen Bereich, gell? Das ist gut. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet, und jetzt kommt das kleines Wörtchen und. Und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Schließlich, scheinbar, ist es möglich, dass wir mit Gott ein falsches Spiel treiben. Andere übersetzen da, in dessen Geist kein Trug ist. Oder kein Falsch. Jetzt lesen wir mal, wie denn das ist, mit Gottes Spiel treiben. Und er erklärt es gerade der Psalmist. Erst wollte ich dir meine Schuld verheimlichen. Also das ist etwas, was wir kennen, gell? Wir haben etwas falsch gemacht, wir wissen es eigentlich und wir wollen es ein bisschen verheimlichen. Wir tun es so, als hätten wir es nicht gemacht. Das wäre verheimlichen. Oder man könnte wie nicht sagen, ich habe es nicht gemacht und darum sagen wir, es ist weniger schlimm. Man verniedlicht es. Okay, das ist auch verheimlichen. Bezüglich vergangenen Daten von uns, glaube ich, können wir das gut verstehen. Was wir in dem Psalm sehen, wenn wir es miteinander lesen, ist aber, dass es nicht nur um vergangene Daten geht, sondern ich glaube auch um zukünftige. Und es kann sein, dass du kommst zu Gott und sagst, bitte vergib mir, was ich gemacht habe, aber in deinem Herz spielst du ein falsches Spiel mit Gott. Und du hast dich bereits schon entschieden, ich mache es nächste Woche nochmal. Das wäre auch Verheimlichung von zukünftigen Taten. Heute haben wir es ein bisschen mit der Dimension Zeit, merke ich. Merke da, es kann genauso von Gott verheimlichen sein und mit Gott ein falsches Spiel spielen sein, wenn ich um Vergebung bitte, aber eigentlich schon entschieden habe, ich mache es nicht wieder. Und er sagt da, erst wollte ich dir meine Schuld verheimlichen. Und macht da glücklich? Nein. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Nein, es bringt keine Freude, wenn man so halbherzig zu Gott kommt. Wenn man sagt, ich will Vergebung, jawohl, da will ich irgendwie, aber ich will auch noch weiterleben. Wie bisher. Und er kommt zum Punkt, der das schreibt, und sagt, irgendwann ist die Freude so weit weg gewesen und die Last so groß und die innere Spannung so immens, dass er etwas macht. Vers 5. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und jetzt kommt wie so ganz sofort überraschend und reaktionsschnell. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Die Hälfte von der Schuld? Nein, die ganze Schuld. Weil das, was Jesus gemacht hat, langt. Auf jeden Fall. Darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Und wir merken da, fängt es wirklich an, dass Freude dann in unser Leben kommt, wenn wir nicht nur sagen, bitte vergib mir das, sondern ich will dir auch treu sein. Ich will mit dir leben. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit, du bewahrst mich in aller Bedrängnis. Du lässt mich jubeln über deine Rettung. Jetzt kommt Jubel rein. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen. Brauchst du Führung von Gott? Dann lern, was da in deinem Psalm steht. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Was für eine schöne Zusage. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel musst du sie bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gott den Rücken kehrt, der schafft sich Not und Schmerzen. Jawohl, das stimmt. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Liebe umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, was? Die ihr den Willen des Herrn tut. Singt vor Freude, die ihr aufrichtig mit ihm lebt. Und ich glaube, da wird gut beschrieben, wie geteilt unser Herz manchmal sein kann. Also der Zustand von uns ist geklärt. Wir sind auf eine Art umfassend oder total befallen von diesem Problem und selber beteiligt. Es ist auch geklärt, die Lösung von Gott ist umfassend. Und was auch geklärt ist, die Freude kommt nicht einfach so rein in unsere Herzen, sondern sie kommt dann rein, wenn wir nicht nur sagen, bitte vergib mir, sondern ich will auch da tun, was du von mir möchtest. Ich breche mit dem, was ich eigentlich gerne noch machen würde. Weil, gell, sind wir ehrlich, unsere Sünde haben wir manchmal kugellieb. Wir haben es gern. Und wir bitten um Vergebung, weil wir irgendwie Vergebung wollen. Weil das ist gut und wir brauchen es irgendwie, aber wir wollen nicht brechen mit dem, was wir eigentlich gerne machen und wir wissen, es ist falsch. Das ist, gemäß dem Wort von dem Psalm, mit Gott ein falsches Spiel spielen. Das ist verheimlichen. Die Verheißung von dem Psalm ist, wenn du um Vergebung bittest und brichst mit dem Verhalten, dann kommt immense Freude in dein Herz. Unser Problem ist so, dass das geteilte Herz, gell? Und ich glaube, wir kennen das alle. Letzten Samstag habe ich so ein gutes Beispiel gehört. Wir hatten eine Andacht bei dem Gebetsmorgen in Weingarten und hat Theo Grubenmann von einer Bar erzählt, die sie besucht hat in Südamerika, aus der Schweiz. Sie waren verlobt und dann hat die Frau immer dem Mann sagen, komm, gib mir doch deine Hand. Und dann hat er die Hand gegeben, aber sonst nicht. Und dann hat sie gesagt, komm, tu doch deinen Arm um mich herum so. Und dann hat er seinen Arm genommen, aber sonst nicht. Und es war wie, will er sie nicht? Sein Herz war geteilt. Was denkt ihr, hat es Freude gehabt zwischen ihnen beiden? Nein, es war keine Freude gewesen. Warum? Wegen dem geteilten Herz. Und die Verlobung ist dann tatsächlich auseinander, hat Theo gesagt. Und wir haben das mit Gott genau gleich. Wenn wir ein geteiltes Herz haben, wenn wir sagen, Gott, ich will etwas von dir, aber eigentlich auch nicht. Dann ist ein geteiltes Herz in uns innen und dann ist auch keine Freude da. Und was der Psalm beschreibt, ist die Freude, die reinkommt, wenn du sagst, Gott, bitte vergib mir und ich will dich echt anfangen, anders leben. Und dann kommt immense Freude in unser Herz. Und das kenne ich aus persönlicher Erfahrung x-fach. Und das ist, manchmal braucht das ein bisschen Zeit, weil wir merken, ich will eigentlich das noch machen, aber Vergebung will ich auch, aber trennen will ich mich nicht. Aber Vergebung will ich gleich. Und dann kommt keine Freude rein. Aber wenn du sagst, Gott, ich will die Vergebung, und ich höre die Flirterei auf, außerhalb mit Frauen außerhalb der Ehe oder Männer. Oder die außereheliche Affäre. Oder ich bitte dich um Vergebung und nächstes Jahr fülle ich die Steuererklärung ehrlich aus. Und da, was ich vorenthalten habe, zahle ich noch nach. Dann kommt grosse Freude in dein Herz. Immense Freude. Weil dann weißt du, ich will jetzt in der Kraft Gottes so leben, wie es Jesus gefällt. Dann spiele ich kein falsches Spiel mehr. Und die Gefühle, die dann reinkommen, sind genau die. Und jetzt will ich meine Tochter noch mal sehen, oder? Dann tut sie so. Yes! Komm, bring's noch mal. Ja, dann fühlt sich so an, ich bin mit Jesus wieder in Ordnung. Mir ist nicht nur vergeben, sondern jetzt bin ich wieder auf Kurs mit ihm. Jetzt spiele ich kein falsches Spiel mehr. Und dann kann seine Freude so richtig Platz nehmen. Das ist das, was der Psalm verheißt. Das ist reale Vergebung. Das ist dann, wenn die Freude zurückkommt. Und die Band wird jetzt vorkommen und wird jetzt das eine Lied einfach nochmal instrumental spielen, ohne dass man es singt oder etwas Text lesen oder so. Und ich lade dich ein, den Psalm nochmal für dich durchzulesen. Und einfach zu hören, Gott, was sagst du mir? Und wir werden nach dem Psalm, werde ich dann auch das Abendmahl einführen und wir werden nachher dann Zeit haben, wo du das Abendmahl kannst einnehmen. Ich werde das ein bisschen ausführlicher einführen. Der Schlüssel jetzt ist, dass du dir Zeit nimmst, einfach zum Hören, während du liest. Lies den Psalm und bitte Jesus Christus, zu dir zu reden. Und achte auf das, was du innerlich hörst von ihm beim Lesen von dem Psalm. Und ich werde noch beten für die Zeit. Jesus Christus, unsere Herzen sind manchmal geteilt, gespalten. Und wir spielen manchmal mit dir ein echt falsches Spiel. Und wir danken dir von Herzen jetzt für den Psalm. Und wir bitten dich, red du zu uns. So, dass wir dich verstehen können. Wir können es so zusammenfassen, vielleicht noch ein bisschen frommer ausgedrückt. Buße, der parat worden ist, der Wille Gottes zu, bringt Freude zurück ins Leben. Das ist die Zusammenfassung von diesem Psalm. Und die entscheidende Frage ist heute also nicht nur, willst du Vergebung, sondern möchtest du auch anfangen, Gottes Wille zu tun? Das ist etwas, wo wir letztlich gar nicht aus eigener Kraft können. Wenn du den Zustand von deinem Herz anschaust, dann musst du vielleicht merken, Vergebung will ich, aber das andere will ich auch. Es geht gar nicht anders. Und darum musst du dein Herz für das Wirken vom Heiligen Geist öffnen. Und Gott sagen, ich erkläre mich bereit, dass du in mich hineinwirkst und mir einen neuen Wunsch gibst, wirklich mit dir zu leben und deinem Willen zu tun. Und wenn du das machst, dann fährt es bereits schon an, pöppeln. Dann fährt es bereits schon an, wirken.